ein Land der Ordnung, der Regeln, der Sicherheit. Doch unter der Oberfläche lauert das Unbekannte. Verbrechen und Spuren, die im Nichts verlaufen. Wir folgen ihnen in diesem fiktiven Kriminalhörspiel. Folge für Folge. Denn manchmal braucht die Wahrheit eine zweite Chance. Willkommen bei Schattenakte, der Fall der Woche.
Stille Zeugen. Ein dichter Nebel hängt über Essen, als ich die breiten Stufen zum Folkwang-Museum hinaufsteige. Mein Name ist Marc Brenner, Kommissar bei der Mordkommission, und der frühe Morgen hat mich zu einem ungewöhnlichen Tatort geführt. Die Morgendämmerung taucht die klassizistische Fassade in ein unwirkliches Licht, während Polizeiabsperrungen und das geschäftige Treiben der Spurensicherung einen scharfen Kontrast zur sonst so gediegenen Atmosphäre des renommierten Kunstmuseums bilden. Dr. Hartmann, der Museumsdirektor, ein hagerer Mann mit Hornbrille und nervös zuckenden Händen, empfängt mich im Foyer. Seine Stimme zittert merklich.
Ein Albtraum, Herr Kommissar. Ein absoluter Albtraum. Er ringt nach Worten. Drei unserer wertvollsten Gemälde gestohlen. Expressionisten von unschätzbarem Wert. Und dann Klaus. Er verstummt, unfähig weiterzusprechen.
Ich folge ihm durch die stillen Galerien. Die Stille ist bedrückend. Fast so, als würden die verbliebenen Kunstwerke um ihre verschwundenen Nachbarn trauern. In einem abgelegenen Teil des Museums führt Dr. Hartmann mich zu einem Personalraum, der nun ein Tatort ist. Auf dem Boden liegt die Leiche eines älteren Mannes in Wachmann-Uniform. Klaus Weber, 52, seit 15 Jahren für die Sicherheit des Museums verantwortlich.
Die Gemälde wurden aus dem Expressionistensaal entwendet, erklärt Dr. Hartmann mit brüchiger Stimme. Das Seltsame ist, keiner der Alarme wurde ausgelöst. Das Sicherheitssystem ist intakt. Es ist, als hätten die Diebe einen Schlüssel gehabt.
Ich betrachte die leeren Rahmen an den Wänden im Expressionistensaal. Drei rechteckige Lücken in der sonst perfekten Ausstellung.
Die stillen Zeugen eines perfekten Verbrechens,
murmle ich, während ich mit der Taschenlampe die Aufhängungen untersuche. Die ersten Befragungen des Museumspersonals bringen wenig Konkretes. Niemand hat etwas Verdächtiges bemerkt. Die Nachtwache bestand aus zwei Personen, dem toten Klaus Weber und seinem jüngeren Kollegen Markus Schäfer, der während seiner Runde nichts Ungewöhnliches beobachtet haben will.
Ich habe meinen üblichen Rundgang gemacht,
erklärt Schäfer, ein nervöser Mann Anfang 30.
Alles war normal. Als ich zurückkam, fand ich Klaus so. Er schluckt schwer. Ich habe sofort den Notarzt gerufen, aber es war zu spät.
Etwas an seiner Darstellung stört mich, aber ich kann nicht genau sagen, was es ist. Vielleicht nur die natürliche Nervosität eines Mannes, der einen toten Kollegen gefunden hat. Die Überprüfung der Sicherheitsprotokolle offenbart eine beunruhigende Entdeckung. In den Aufzeichnungen der Überwachungskameras fehlen exakt 23 Minuten. Genau in dem Zeitfenster, in dem der Diebstahl stattgefunden haben muss. Ein Insider-Job, schlussfolgere ich gegenüber meiner Kollegin Jana. Jemand, der die Sicherheitssysteme kennt, der wusste, wie man sie umgeht. Die Autopsie von Klaus Weber ergibt, dass er durch einen gezielten Schlag auf den Hinterkopf getötet wurde.
Professionell ausgeführt,
erklärt der Rechtsmediziner.
Nicht zu hart, nicht zu schwach, genau richtig, um zu töten, ohne viel Blut zu verursachen.
Bei der Durchleuchtung von Webers Finanzen stoße ich auf Unregelmäßigkeiten. Trotz bescheidenem Gehalt hatte Weber kürzlich eine teure Uhr gekauft und Anzahlungen für ein Ferienhaus geleistet. War er in den Diebstahl verwickelt und wurde dann beseitigt? Ich ziehe Dr. Lena Hoffmann hinzu, eine Kunstexpertin mit Spezialisierung auf Kunstdiebstahl. Wir treffen uns in der Museumscafeteria, wo sie nachdenklich einen Espresso trinkt.
Diese Gemälde sind zu bekannt, um sie auf dem legalen Markt zu verkaufen,
erklärt sie.
Sie müssten jahrelang versteckt werden, bevor man sie an einen privaten Sammler verkaufen könnte.
Was wäre mit dem Schwarzmarkt, Srenja, frage ich.
Möglich. Aber selbst dort sind diese Werke heiß. Sie zögert. Ihre Augen verengen sich nachdenklich. Es sei denn...
Es sei denn was?
Es sei denn, sie wurden gestohlen, um sie durch Fälschungen zu ersetzen. Das ist in den letzten Jahren mehrfach vorgekommen. Die Originale verschwinden in privaten Sammlungen, während die Öffentlichkeit jahrelang Fälschungen bewundert.
Diese Theorie erhält unerwartete Unterstützung, als ich einen Anruf von einem Informanten erhalte. Eines der gestohlenen Gemälde ist auf dem Schwarzmarkt aufgetaucht. Bei einer verdeckten Operation gelingt es uns, das Bild sicherzustellen. Doch Dr. Hoffmann ist sich nach kurzer Untersuchung sicher,
das ist eine Fälschung. Eine brillante, aber dennoch eine Fälschung.
Die Spur führt in die Restaurierungsabteilung des Museums. Hier entdecke ich, dass alle drei gestohlenen Gemälde kürzlich restauriert wurden. Von Viktor Lehmann, einem renommierten Restaurator mit internationalem Ruf.
Lehmann ist ein Genie,
schwärmt Dr. Hartmann.
Er hat schon für die größten Museen der Welt gearbeitet.
Doch als ich Lehmann befragen will, ist dieser nicht auffindbar. Sein Atelier ist verlassen, sein Handy abgeschaltet. Eine Durchsuchung seines Arbeitsplatzes fördert versteckte Materialien zutage, die für Kunstfälschungen verwendet werden können. Gleichzeitig stößt Jana auf eine Verbindung zwischen Lehmann und einem bekannten Kunstsammler namens Heinrich Vogel, ein Mann mit zweifelhaftem Ruf und einer Vorliebe für expressionistische Kunst.
Vogel hat die finanziellen Mittel und die Kontakte,
erklärt Jana, während sie mir die Akte reicht.
Und er ist bekannt dafür, dass er flexible Ansichten über Kunstbesitz hat.
Die Suche nach Lehmann führt mich nach Amsterdam, wo der Restaurator Kontakte in der Kunstszene hat. In einem verlassenen Atelier am Stadtrand mache ich eine erstaunliche Entdeckung. Dutzende meisterhaft gefälschte Gemälde bekannter Künstler, darunter auch Werke, die in verschiedenen europäischen Museen hängen sollten. Es ist ein ausgeklügeltes System, erkläre ich meinem Team bei der Rückkehr. Lehmann restauriert die Originale, fertigt dabei perfekte Fälschungen an und tauscht sie später aus. Die Museen bemerken nichts, weil sie ihrem Restaurator vertrauen. Durch Überwachung von Vogels Aktivitäten gelingt es, eine Lieferung zu einem Lagerhaus am Amsterdamer Hafen zurückzuverfolgen. Der Nebel, der über den Kanälen hängt, verleiht der Operation etwas Unwirkliches, als wir uns dem heruntergekommenen Gebäude nähern. In einer koordinierten Aktion mit der niederländischen Polizei stürmen wir das Lagerhaus. Im Inneren treffen wir auf Lehmann und zwei Komplizen, die gerade dabei sind, die gestohlenen Gemälde für den Transport vorzubereiten. Es kommt zu einer dramatischen Verfolgungsjagd durch das Lagerhaus. Lehmann versucht zu fliehen, indem er eines der wertvollen Gemälde als Schutzschild benutzt.
Kommen Sie näher und ich zerstöre es,
droht er, ein wildes Funkeln in seinen Augen. Ich muss eine schwierige Entscheidung treffen. Das Kunstwerk riskieren oder den Täter entkommen lassen. Mit einem geschickten Ablenkungsmanöver gelingt es mir schließlich, Lehmann zu überwältigen, ohne dass die Gemälde Schaden nehmen. Bei den Verhören gesteht Lehmann schließlich. Seit Jahren hat er ein doppeltes Spiel getrieben. Als angesehener Restaurator hatte er Zugang zu den wertvollsten Kunstwerken Europas. Diese Gelegenheit nutzte er, um perfekte Fälschungen anzufertigen und die Originale durch Vogel an wohlhabende Privatsammler zu verkaufen.
Klaus Weber hat etwas bemerkt,
erklärt Lehmann mit gesenktem Blick.
Er sah mich, wie ich nach Museumsschluss die Gemälde austauschte. Ich hatte keine Wahl.
Die Ermittlungen decken ein internationales Netzwerk auf, das über Jahre hinweg Kunstwerke im Wert von Millionen gestohlen und durch Fälschungen ersetzt hat. Heinrich Vogel wird in seiner Villa verhaftet, umgeben von gestohlenen Meisterwerken, die er als Leihgaben anonymer Sammler deklariert hatte. Bei der feierlichen Rückgabe der Gemälde an das Folkwang-Museum stehe ich etwas abseits und beobachte die Szene. Dr. Hartmann hält eine bewegende Rede über den Wert von Kunst und das Andenken an Klaus Weber, der sein Leben gab, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Dr. Lena Hoffmann tritt zu mir.
Wissen Sie, was mich an diesem Fall am meisten beschäftigt?
Fragt sie nachdenklich.
Die Tatsache, dass jahrelang niemand den Unterschied bemerkt hat. Tausende Menschen haben die Fälschungen bewundert, ohne zu ahnen, dass sie nicht echt waren.
Ich nicke langsam. Vielleicht liegt darin eine tiefere Wahrheit über Kunst, über das, was wir sehen wollen und was wirklich da ist. Als ich das Museum verlasse, bleibt mein Blick an den wieder aufgehängten Gemälden haften. Die stillen Zeugen, die nun ihre Geschichte erzählt haben. Doch wie viele andere Geheimnisse mögen noch in den Museen dieser Welt verborgen sein, frage ich mich, während ich in den nebligen Abend hinaustrete. Mein Handy klingelt. Ein neuer Fall wartet auf mich, während die letzten Besucher das Museum verlassen und die Kunstwerke wieder in ihre nächtliche Stille zurückfallen. Manche echt, manche vielleicht immer noch perfekte Illusionen.
Der Fall ist gelöst. Fürs Erste. Doch hinter jeder Antwort lauern neue Fragen. Das fiktive Kriminalhörspiel ist vorbei. Hat es Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie diesen KI-generierten Podcast. Nächsten Sonntag öffnen wir die nächste Schattenakte.